Herzlich willkommen zu dieser «Mach dein Ding»-Folge. Heute haben wir eine Premiere. Und zwar rede ich heute nicht mit einer Unternehmerin oder einem Unternehmer, sondern über eine Unternehmerin. Und zwar rede ich mit dem Stefan Meyer, Journalist und Autor bei Ringier, über sein Buch «Die Kindermacher». Und in diesem Buch geht es um Startup AWA. Das ist eines der bekanntesten Startups in der Schweiz in den letzten Jahren. Eigentlich hat sie mal versprochen, die Schwangerschaft zu erleichtern mit einem Armband, mit einem Gadget, wo zeigt, wenn das die fruchtbarsten Tage sind. Oder Zeit, ich weiss gar nicht so im Detail. Und hat insgesamt über 50 Millionen Investorengelder eingesammelt, ist medial absoluter Decke. Also die Lea von Bieder, Gründerin, ist in jeder Zeitung eigentlich, man ist nicht daran vorbeigekommen. Mega Erfolgsstory aus der Schweiz. Und dann plötzlich ein Notverkauf in die USA und das Ganze ist Bach ab. Und Gründerin Lea von Bieder ist dann auch fast ein bisschen untertaucht. Aber der Stefan hat jetzt mit ihr können reden und die ganze Story aufarbeiten und das Buch schreiben. Und ich bin mega gespannt, wie das zustande gekommen ist und auf die Premiere im Podcast. Herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Der Podcast für Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Podcast-Folge ist gesponsert von Quit Business. Das ETH-Spin-off Quit Business übernimmt für dich die Anmeldungen und die fortlaufende Korrespondenz mit der AHV, der Versicherungen und der Pensionskasse, sowie auch die Lohnabrechnungen und die Lohnzahlung. 100% digital per Web-App, fehlerfrei und zu einem unschlagbaren Preis. Mich hat die Dienstleistung so überzeugt, dass ich kurzerhand meine eigene Lohnbuchhaltung an Quit Business ausgelagert habe. Und mit dem Code «Mach dein Ding» bekommst du zudem 100 Franken Startguthaben bei Quit Business. Alle Infos findest du in den Shownotes. Darum, hallo Stefan, schön bist du da, wie geht's?
Hallo Nico, danke vielmals für die Einladung. Wunderbar, ein bisschen nervös, so kurz vor dem Buch-Launch, aber ja, gute Stimmung.
Perfekt. Ich habe das Buch leider noch nicht können lesen, weil wir sind da relativ kurzfristig, haben wir auch jetzt die Aufnahme noch abgemacht, aber man kann es bereits vorbestellen und ihr findet den Link dazu natürlich in den Shownotes oder unter dem Video. Wer so das noch viel tiefer dann reinlesen will, wie wir es jetzt heute besprechen. Bevor wir ins Thema gehen, wie kommt es dazu, dass du so eine Geschichte kannst schreiben? Also, dass auch du mit der Lea direkt hast können reden und überhaupt aus erster Hand an all die Informationen gekommen bist, die da in dem Buch geschrieben werden? Mhm.
Der Hintergrund ist so ein bisschen, dass ich diese Story ja eigentlich schon seit über 10 Jahren verfolgt habe, weil ich war lange Startup-Journalist bei der Handelszeitung und war da zuständig eigentlich, um die ganzen Startups in der Schweiz zu covern, vorzustellen. Und deswegen war AWA eigentlich extrem früh auf meinem Radar und ich habe wie so den Anfang bis zum Ende miterlebt sozusagen als Journalist. Ich habe Lea besucht in San Francisco, als sie dort das erste Büro eröffnet haben. Ich habe Interviews dazwischen gemacht. Dann, als es notverkauft wurde, wie du richtig gesagt hast, das Startup, habe ich immer wieder probiert, Lea auch zu überreden, dass sie Auskunft gibt, wie es denn nun weitergegangen ist mit dieser Firma, mit dem Ausstieg. Und Lea ist 3 Jahre, glaube ich, abgetaucht nach dem Ende, also nach ihrem Ende bei AWA. Und ich bin eigentlich immer dran geblieben und irgendwann hat sie mir die Tür geöffnet und praktisch gesagt, sie möchte erzählen, wie es war, aber nicht eigentlich, um zu sagen, das war diese wahnsinnige Geschichte, sondern auch so ein bisschen, um dieses Thema Scheitern zu normalisieren, was ja, glaube ich, in der Schweizer Startup-Szene ein bisschen ein Tabuthema ist. Es gibt dann so, wenn jemand scheitert, gibt es einen LinkedIn-Post und dann ist auch schnell vorbei und die Leute sprechen nie wieder darüber. Und in diesem Buch wird eigentlich auf 150 Seiten über Aufstieg und Scheitern, ich würde sagen 50-50, gesprochen. Und ja, das war so ein bisschen mein Bezugspunkt zu AWA.
Dann lass uns doch direkt rein starten. Genau gleich, 50-50 Aufstieg und Scheitern. Starten wir ganz am Anfang. Wie ist es überhaupt zu AWA gekommen und wie ist denn der steile Aufstieg vonstatten gegangen?
Mhm. Lea ist damals von Indien zurück in die Schweiz geflogen. In Indien hat sie ein anderes Startup aufgebaut, ein Schokoladen-Startup, und das ist damals gescheitert und dann kam sie zurück in die Schweiz und hat wie so was Neues gesucht, einen neuen Job, ein neues Startup-Abenteuer. Sie hat die HSG, hat dort studiert. Das heißt, sie hätte eigentlich auch so eine Corporate-Karriere machen können. Und dann hat ihr Vater einen Tipp gegeben, dass der andere Co-Gründer, nämlich Pascal König, der ja viele Firmen aufgebaut hat, was Neues starten will und eben diese Idee hatte, zusammen mit Philipp Dohlen und Peter Stein, lass uns doch dieses Gadget entwickeln, um sozusagen Frauen darauf hinzuweisen, wann ihr Fruchtbarkeitsfenster praktisch am vielversprechendsten ist für eine Schwangerschaft. Dann hat Lea sich eingekauft in diese Firma, wurde dann zur Co-Gründerin und dann begann eigentlich schon sofort der Hype. Also es gab, das Startup wurde, nachdem das Bracelet lanciert wurde, zum Top-Startup der Schweiz, Platz 1 gewählt, und zwar nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Lea wurde zu so einer Art Medienstar, also es gab Berichte von der New York Times, BBC, The Guardian bis zu SRF Handelszeitung, da war ich auch dabei, und viele andere Medien. Und Lea wurde wie so ein bisschen zu einem Startup-Star der Schweiz. Das Bracelet hat sich auch sehr gut verkauft. Am Anfang, es war zwar relativ teuer, ich glaube 249 Franken, aber dann begannen eigentlich wie so langsam auch schon die Probleme. Die Retourenquote wurde immer größer. Das heißt, die Bracelets sind zerbrochen bei der Kundschaft. Teilweise waren die Sensoren nicht genau genug. Das heißt, wenn jemand geschwitzt hat in einer warmen Umgebung, dann war der Sensor nicht mehr so akkurat, wie er hätte sein sollen. Und das heißt, es gab wieso mehr und mehr Schwierigkeiten, was, glaube ich, in der Startup-Welt völlig normal ist. Das ist ja eigentlich immer ein ständiges Problem lösen und von einem Problem ins nächste stolpern. Was dann bei Ava dazu kam, Ava hat sich extrem leicht getan, Geld einzusammeln. Also Lea hat zum Beispiel einmal einer Person einen Brief geschrieben, einfach die Geschäftsidee vorgestellt, und der hat dann, ohne jemals mit ihr gesprochen zu haben, eine 250.000 Franken zugesagt. Das heißt, es war extrem einfach für Ava, diese Finanzierungsrunden abzuschließen.
Ist das einfach gerade, weil es in dieser Zeit auch war?
Ja, absolut.
Also es hat ja so eben mal Niedrigzinsphase und irgendwie ist in die Startup-Welt extrem viel Geld geflossen. Und dann hat dort die gute Idee wirklich gelangt.
Du triffst genau den wunden Punkt an, also den wichtigen Punkt. Das war nämlich diese Boomphase in der Schweiz auch, wo die Investitionen in Startups jedes Jahr angestiegen sind. Es war nie mehr so leicht, würde ich mal behaupten, an Geld zu kommen. Nachher wurde es viel schwieriger, Geschäftsmodelle wurden viel kritischer beäugt, Gründerteams wurden viel kritischer durchleuchtet. Aber bei Ava war das anders. Und das war auch ein Riesenproblem irgendwann, weil plötzlich waren 90 Investorinnen und Investoren an Bord, die teilweise völlig verschiedene strategische Ansichten hatten. Und das heißt, das hat das Unternehmen irgendwann auch gelähmt.
Ich wollte nochmal schnell einen Schritt retour gehen, weil du hast gesagt, der Hype ist von Anfang an oder in relativ schnell riesengroß gewesen. Jetzt, du hast ja eben auch in deinem Job ganz viele andere Startups und so angeschaut. Ist das eigentlich ein Problem gewesen für Ava, dass der Hype fast zu früh war? Also, dass bevor die Qualität vom Produkt wirklich gestimmt hat, dass es eigentlich skalierfähig gewesen wäre, ist der Hype so gross gewesen, dass irgendwie so viele Bestellungen gekommen sind und man dann durch das in die Qualitätsprobleme gekommen ist? Also wäre es jetzt so in deiner Meinung nach oder vielleicht auch in diesen Gesprächen ein langsameres Wachstum besser gewesen?
Das Problem bei Ava war, und das fand ich auch extrem spannend, bei Ava haben sich wie zwei Kulturen rausgebildet. Eine Kultur in Zürich und eine Kultur in San Francisco. Lea war in San Francisco und die Gründer Pascal, Philipp und Peter waren in Zürich. In Zürich waren die Leute, das waren ETH-Leute, das waren Leute, die extrem präzise, genau waren, da musste jedes Detail stimmen, die haben jedes Marketing, was ein bisschen zu viel versprochen hat, abgelehnt. In San Francisco war das Team, was das Marketing gepusht hat, die haben Influencer-Kampagnen gemacht, die haben diesen amerikanischen Großsprechstyle so ein bisschen übernommen, und das ist immer wieder zusammengecrasht. Also diese zwei Kulturen, das beschreibe ich auch im Buch, wie in Calls hier wirklich eine Auseinandersetzung gab zwischen Lea und den DIM in Zürich. Wie viel wollen wir fürs Marketing investieren? Wie viel dürfen wir wirklich versprechen? Ich habe auch eine ehemalige Mitarbeiterin des Startups, die mir erzählt hat, irgendwann wurden die Claims so übertrieben, dass sie sogar ausgestiegen ist, weil sie es nicht mehr mitmachen wollte. Das heißt, ja, ich glaube, ein Problem war, dass in dieser Firma zwei Kulturen entstanden sind, die sich nie wirklich, also San Francisco hat sich dann meistens durchgesetzt, aber es wurde nie so richtig klar, was sind wir jetzt eigentlich? Extrem seriös, wir versprechen nie zu viel, oder sind wir dieses wahnsinnige Startup, das wirklich verspricht, die Welt zu erobern? Dieser Konflikt wurde nie so richtig aufgelöst. Das hat sich gerecht.
Und jetzt auch im Nachgang kann man sagen, hätte die Technologie oder also hätte das Gadget überhaupt die Fähigkeit gehabt, diesen Claims zu entsprechen? Oder ist es halt wirklich vielleicht auch irgendwann so gewesen, dass das Marketing too much war und mehr versprochen hat, wie es eigentlich hätte können?
Paradoxerweise glaube ich, dass beides richtig ist. Dieses AVA war ja immer sehr auch wissenschaftlich getrieben. Sie hatten ja auch eine Zertifizierung von der amerikanischen Regulierungsbehörde, also FDA. Das heißt, sowas kriegst du nicht einfach so. Das heißt, da war schon wirklich Fleisch am Knochen. Das Problem war, in den ersten Studien, die sie gemacht haben, beispielsweise, da haben sie das Bracelet getestet an Frauen, die sich alle sehr ähnlich waren. Das heißt, die waren alle in ähnlicher Altersrange, alle mehr oder weniger gesund. Das heißt, von der ersten Studie praktisch abzuleiten, was dann später versprochen wurde, war vielleicht ein bisschen zu viel versprochen. Es gab dann, wenn man ein bisschen nach vorne springt, am Ende, als ein Investor sich überlegt hat, einzusteigen, hat er sogar gesagt, er hat Zweifel an der Patentqualität. Deswegen zieht er sein Angebot, und das waren viele Millionen Franken, sogar zurück. Das heißt, es war immer so ein bisschen eine Balance. Ich glaube, dieses Bracelet hat funktioniert. Dieses Bracelet hat bei vielen Frauen wirklich so funktioniert, wie man es versprochen hat. Aber die Retourenquote, auch die Quote der unzufriedenen Kundinnen, die war am Ende zu hoch. Und irgendwann kam natürlich Apple auch mit ähnlichen Angeboten. Dann kamen neue Startups und dann wurde AVA wie überrollt, oder? Dann wurde es überholt von anderen Firmen, obwohl sie eigentlich viel, so ein bisschen auch Wegbereiter waren für viele andere Unternehmen. Also man kann es nicht so hundertprozentig klar beantworten.
Aber auf jeden Fall sind wir dort gewesen. Das heisst, AVA ist gewachsen, medial, von den Investorengeldern. Und wir sind immer noch in dieser Aufstiegsphase. Aber es haben sich dann eben langsam mehrere Probleme aufgetan. Einerseits die zwei Kulturen, die du gesagt hast. Andererseits, dass eben die Qualität des Produkts manchmal nicht überzeugt hat und viele Retouren gewesen sind. Wie ist es weitergegangen? Warum ist es auch mit Investoren trotzdem so positiv weitergegangen? Das könnte man ja auch merken. Oder wenn man es genau anschaut, eben, würde man vielleicht sehen, irgendetwas läuft da schief.
Das große Problem, was auch viele Leute aus dem Management, die damals drin waren, gesagt haben, war, dass es keinen Lead-Investor gab. Es gab also keinen Investor, der gesagt hat, als Probleme aufgetaucht sind, okay, jetzt hier ist mein Konzept, ich glaube, dass ihr es so machen müsst und jetzt machen wir das. Es waren zu viele Investoren und die haben sich, wieso, mein Eindruck ist, gegenseitig ja auch so ein bisschen gelähmt. Also keiner wollte dann wirklich Verantwortung übernehmen. Ich muss im Nachhinein auch sagen, als ich mir die Investorenliste angeschaut habe, das waren auch viele Firmen und Leute, die wirklich nie einen Berührungspunkt hatten mit MedTech, mit Femtech, mit diesen, das ist ja nicht einfach so, wie soll ich sagen, da braucht es ja wirklich eine Fachexpertise, also Smart Money. Mhm. Und ich habe schon das Gefühl, dass bei AVA teilweise auch ein bisschen Dump Money drin war. Und man hätte viel früher, also im Nachhinein ist man immer schlauer, aber man hätte wahrscheinlich viel früher einen Lead-Investor suchen müssen, sich ganz klar entscheiden, wir sind entweder ein Lifestyle-Gadget oder ein richtiges MedTech-Produkt und nicht immer dieses, wir wollen alles sein und wir wollen beides sein und wir hoffen einfach, dass es klappt. Also das wurde dem Startup wahrscheinlich zum Verhängnis.
Also du denkst, dass durch den mediale Hype einfach ganz viele Leute auf das Startup aufmerksam geworden sind und dann halt nur die positive Seite gesehen haben und selber ein bisschen Geld gehabt haben und eigentlich gehofft haben, eben, sie können jetzt da ins nächste Unicorn investieren, ohne dass sie irgendeinen Plan haben von Branche, von irgendwas, sondern eigentlich einfach durch den Hype das Geld ein bisschen lockerer
gesetzt. Absolut. Mir hat auch ein Investor gesagt, für ihn war das im Rückblick eine totale Overconfidence-Story, auch von Seiten des Gründerteams. Das heißt, es gab so, diese Berichterstattung hat natürlich den Effekt auf die Gründer, dass sie immer sagen konnten, ja, irgendwo es läuft, ja, also hast du eine bessere Idee? Und viele Investoren haben mir eben auch erzählt, dass sie sind da eigentlich gar nicht durchgedrungen. Also auch wenn sie mal was vorgeschlagen haben, dann wurde das eigentlich eher abgebürstet vom Führungsteam. Und ich glaube, das ist schon eines der Kernprobleme. Und ich habe auch mit den ehemaligen Verwaltungsratsvorsitzenden gesprochen, also die da in der strategischen Leitung auch waren. Und auch dort, also die Renate Schreiber beispielsweise, die Verwaltungsratspräsidentin war, die meinte, sie hätte viel früher aussteigen sollen aus diesem Gremium, weil sie eigentlich schon das Gefühl hat, sie kann jetzt nichts mehr beitragen, aber da war niemand anderer, der das übernehmen wollte. Das heißt, alle wollten dabei sein, aber auch nicht so richtig. Das ist so ein bisschen der Fluch, der auf diesem Startup ruhte. Und ja, und dann kamen immer mehr dunkle Wolken, also dann plötzlich ging die Bestellung.
Hat man das auch extern schon gemerkt und medial? Oder ist das im Moment immer noch medial eigentlich der riesen Hype, aber die dunklen Wolken sind intern immer größer geworden?
Also medial hatte aber eigentlich nur positive Berichte, sogar als es notverkauft wurde. Und ich muss selbstkritisch sagen, auch ich habe eigentlich bis zum Schluss eher positive Artikel über dieses Startup geschrieben, weil man so viel nicht wusste. Man wusste ja nicht, wie viele Probleme es gab, wie viele Schwierigkeiten sie dann am Ende noch hatten, überhaupt Geldgeber zu finden. Der erste richtig gekippt in Richtung negative Berichterstattung ist es dann, als sich die Gründer, die noch da waren, mit dem neuen Eigentümer zerstritten haben. Dann wurde auch an die Presse gelegt, dann wurde auch aus internen WhatsApp-Gruppen an die Presse praktisch wurde weitergegeben. Aber hatte eigentlich, auch als es schon jahrelang schlecht lief, immer gute Presse. Das finde ich auch extrem interessant. Mhm.
Okay, also die schwarze Wolke sind größer geworden. Das heißt?
Das heißt, dass das Bracelet hat sich weniger stark verkauft. Die Marketingkosten für das Bracelet sind aber immer stärker angestiegen. Als es richtig gut lief, war die Facebook-Werbung extrem billig. Das heißt, da konnte Lea sich an den Computer setzen, einen Facebook-Ad machen und am nächsten Tag hatte sie 100 neue Bestellungen und das lief so weiter über Wochen. Die Facebook-Werbung wurde teurer. Es wurde also irgendwann wurde so viel Marketingbudget ausgegeben, um überhaupt ein Bracelet zu verkaufen, dass dieses Verhältnis hat dann schon ganz schnell nicht mehr gestimmt. Und es war dann bis zum Schluss teurer praktisch, das Bracelet zu bewerben, als eines zu verkaufen. Und mit dem Verhältnis fährt jedes Startup logischerweise an die Wand. Corona war dann praktisch der nächste Hammerschlag für die Firma, weil plötzlich die viel weniger Amerikaner und auch in Europa dieses Bracelet bestellt. Die haben den Kinderwunsch aufgeschoben. Die junge Familien haben nichts mehr, haben keine Familie gründen wollen, wegen Unsicherheit etc. Es war dann auch nicht mehr möglich, amerikanische Geldgeber zu finden, wenn du in der Schweiz hockst und praktisch, du kannst gar nicht drüber fliegen und dich denen vorstellen. Und dann gab es eigentlich einen großen, mutigen Schritt von Lea vor allem, weil dann haben sie probiert, okay, wir sind im großen Problem, probieren wir doch mit dem Bracelet jetzt Corona früh zu entdecken. Und dann haben sie probiert, das Bracelet umzubauen sozusagen, um Corona-Frühsymptome zu erkennen. Das war wie so ein wahnsinniger Shift, wo man gesagt hat, okay, jetzt wir versuchen jetzt die Kurve zu kriegen. Und das lief am Anfang auch gar nicht so schlecht. Es gab ein großes Experiment in Liechtenstein, also kleines Land, aber mit vielen Leuten wurde das getestet. Es gab mit Pharmafirmen Gespräche und die waren eigentlich kurz davor, da so ein bisschen in die Corona-Früherkennung reinzugehen. Problem war, irgendwann kam dann raus, okay, so genau ist diese Prognose dann auch nicht. Der Weg funktioniert nicht. Wir werden überholt von den großen Pharmafirmen. Okay, what's next? Und das war eigentlich, ab dann ging es eigentlich wirklich bergab.
Hat man irgendeine Idee, warum das die Kosten zum Kunden gewinnen oder das Armband verkaufen so hoch geworden sind, also Marketingkosten? Natürlich, meine Meta oder Facebook, ja, die Preise sind immer gestiegen, aber ja, das ist ja noch nicht das Ausmaß, also es muss ja auch irgendwie der Conversion gleichzeitig schlechter geworden sein.
Ja, es gab, die Kosten sind eigentlich, sind das Problem ist, es ist überall explodiert, weil Ava war natürlich so eine kleine Firma, dass sie bei den bei der Lieferung praktisch des Materials, bei der, es musste ja so viel Material irgendwie noch bestellt werden, um einfach dieses Teil zu bauen. Und das war auch so ein Riesenproblem für dieses Unternehmen, dass sie sich nie, die wollten sich ja nie als Hardware-Startup sehen, oder? Sie haben immer nur gesagt, wir machen Datenanalysen, wir zeigen auf, wann öffnet sich dieses Fruchtbarkeitsfenster. Aber eigentlich war es ein Hardware-Startup und diese Probleme haben sie nie in den Griff bekommen. Bei Lieferanten waren sie immer an letzter Stelle, weil sie so kleine Mengen praktisch bestellten.
Also wie, nur, ich meine, sie haben 50 Millionen eingesammelt. Was ist die höchste Bewertung vom Unternehmen? Kennt man die? Also,
die ist nicht öffentlich, aber ich meine, es gab eine Runde, da waren Dutzende, die letzte Runde, da waren, also es war sicher, es waren Dutzende Millionen in der Bewertung, das hat sich wirklich nicht gematcht mit dem, was praktisch das Produkt reingebracht hätte. Also da war wirklich ein gewisser Mismatch. Und weil man auch diese Hardware-Probleme nie wirklich in den Griff bekommen hat, die Retourenquote, es wurden so viele Bracelets von Kunden zurückgeschickt, der Kundenservice kam gar nicht mehr hinterher. Und dann ist es eigentlich überall explodiert und es gab wieso keine.
Wie viele Bracelets sind denn überhaupt verkauft worden? Eben zum Mal, also ich meine, wenn 50 Millionen Gelder reinfließen, dann wird das wahrscheinlich hunderte Millionen Bewertung haben am Schluss. Wie viele Bracelets sind denn verkauft worden? Also wie viel Umsatz ist gemacht worden? Ist das überhaupt in einem Verhältnis gewesen oder ist es komplett auseinanderdriftet?
Nee, also die Zahl der effektiv verkauften Bracelets ist nicht so leicht festzunageln. Also es sind ein paar Zehntausende gewesen. Das ist so das, was ich von mehreren bestätigt bekommen habe. Das heißt, die Verkäufe waren nicht, vor allem in der Anfangszeit, das war nicht schlecht. Also es waren wirklich Zehntausende Frauen in Amerika, dem wichtigsten Markt in Europa, auch in anderen Ländern, die dieses Teil bestellt haben. Das heißt, es gab wie schon so diesen Demand der Kundinnen. Aber ja, es ist.
Und trotzdem, ist, also ich kann jetzt da noch schnell, wenn ich das richtig rechne, du hast 249 kostet das Bracelet. Also weißt du, bei 10.000 Bestellungen an 249 Franken sind wir ja gleich erst bei 2,5 Millionen Umsatz.
Ja, also das waren die Größenordnung. Also es hat, dieses Startup hat nie, wie soll ich sagen, es gab da nie, es war nie der goldene, die haben nie das Gold wirklich gefunden. Es war einfach immer nur das Versprechen, wenn wir dann skalieren, wenn wir dann wirklich global, und es wurden ja Büros eröffnet in Asien, also es gab ja so viele Standorte, die dann dazu kamen, dann wird das wirklich zum Fliegen kommen. Es ist aber nie wirklich finanziell zum Fliegen gekommen. Trotzdem, bis zu einem gewissen Zeitpunkt waren Leute bereit, noch Gelder reinzuschießen, bis dann das völlig veräppt ist. Das ist wirklich verhext.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Relay. Relay ist die einfachste Bitcoin-App in Europa, gemacht in der Schweiz. Du kannst einfach per Banküberweisung Bitcoin kaufen und bekommst es direkt in deine eigene Wallet überwiesen. Das heisst, du haltest deine Bitcoin selber. Ich persönlich investiere seit dem März 2021 wöchentlich via Dauerauftrag mit Relay in Bitcoin und bis jetzt bin ich mit der Rendite sehr zufrieden. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin willst investieren, aber wenn, dann mach's mit Relay. Und mit dem Code «Mach dein Ding», alles gross geschrieben, sparst 0,1% Gebühren. Also, zum schnell mal das Learning vielleicht mitnehmen für alle, was könnte man jetzt da daraus rausnehmen? Ich sehe richtig, dass du eben sagst, ein Lead-Investor hat gefehlt. Also ein Lead-Investor, der dann auch das Know-how hätte, eben eventuell in dem Hardware-Bereich, wo Kontakt gehabt zu diesen Lieferanten, wo hätte ich dafür sorgen können, dass da günstiger, besser kann eingekauft werden.
Absolut.
Also, dass einfach irgendwann eigentlich die Geschwindigkeit so schnell war, dass es den bestehenden Leuten ein bisschen über den Kopf gewachsen ist.
Absolut. Also es hätte wirklich einen Investor gebraucht, der auch mit gewissen Netzwerken die mitgebracht hätte. Es gab dann auch mehrere Verhandlungen, beispielsweise mit einem, der dann angeboten hat, ja, man kann praktisch Mitarbeitenden dieses Bracelet anbieten, sozusagen als Goodie in einem Arbeitsverhältnis. Das ist dann auch geplatzt, diese Idee. Das heißt, es kamen schon immer wieder Investoren auch mit neuen Ideen. Aber hier war es wirklich so, wenn du 90, also Lea hat das sehr eindrücklich erzählt, wenn du teilweise in den Strategie-Calls mit den Investoren, du hast 90 Köpfe, du hast 1000 Meinungen. Die Investoren haben sich irgendwann begonnen, gegenseitig zu bekämpfen. Es gab Klagedrohungen gegenüber dem Gründerteam. Also wenn ihr das macht, verklagen wir euch. Die anderen Investoren haben gesagt, aber wenn ihr es so macht, verklagen wir euch. Das heißt, alles, was sie gemacht hätten, hätte zu einer Klage geführt. Das war am Ende wirklich eine Mess, muss man sagen. Mhm. Und man hätte es wahrscheinlich lösen. Also, wie gesagt, im Rückblick, es besser wissen, ist sehr einfach. Aber was ich aus den Gesprächen so ein bisschen rausgehört habe, ist, wenn es ein, zwei Lead-Investoren gegeben hätte, jemand, der wirklich das Netzwerk mitbringt, jemand, der das Gründerteam dann auch zwingt, entweder ganz in den Lifestyle-Bereich oder ganz in den MedTech-Bereich zu gehen und nicht beides zu machen, hätte vielleicht, man weiß es nicht, mehr Erfolg bringen können. Aber hier ist es anders gekommen. Hat dann ja viele negative Effekte gehabt.
Also du hast vorhin gesagt, eben, es ist eins ums andere explodiert. Zu welchem Zeitpunkt hat denn wirklich auch, eben, solange du immer noch Geld kannst finden bei Investoren, kannst du das alles irgendwie finanzieren und überdecken. Zu welchem Zeitpunkt hat das aufgehört zu funktionieren und aus welchem Grund? Und wenn es ja am Anfang so einfach war, warum ist es plötzlich so schwierig geworden, Geld einzusammeln?
Es wurde nicht nur für Ava schwieriger, sondern es wurde dann kam ja wieso wirklich auch diese Wende, dann war plötzlich dieser Hype um Startups, um Startup-Finanzierung, der ist dann wirklich abgeklungen. Und ich würde sagen, die Szene vielleicht, die am eindrücklichsten war, war wirklich, als ein großer Investor nochmal viele Millionen einschießen wollte. Und das Termsheet, das war schon fertig. Das heißt, also du weißt besser als ich, was das ist, also mit den ganzen Details, was passiert, wenn wir die ganzen Klauseln, das wirklich, also wenn ein Startup schon die Termsheets fertig hat mit dem Investor, dann ist es sehr serious, nicht? Also dann sind die schon sehr nah dran, das Geld zu kriegen. Und dann wurde das immer weiter verzögert, hat sich weiter verzögert und irgendwann ist der einfach von einem Tag auf den anderen ausgestiegen. Es gab keine Millionen, die da reingeschossen wurden. Das wurde Lea auch ganz am Telefon, ganz, ich glaube, mit einem Satz wurde ihr das mitgeteilt, the deal is not happening. Und ab dem Zeitpunkt, glaube ich, wusste sie, okay, we are in a big mess. Und dann ist das Startup eigentlich wirklich in so einen Panikmodus gewechselt, weil dann die Accountants natürlich gesagt haben, Leute, wir können die Löhne nur mehr ein paar Wochen, ein paar Monate bezahlen. Also irgendwann wurde klar, wir haben noch 2 Wochen. Wenn wir in 2 Wochen kein neuer Geldgeber gewinnen können, dann ist fertig, dann ist Schicht im Schacht. Und Lea hat dann mit dem Team wirklich mit einer erstaunlichen Ruhe in diesem panischen Moment eigentlich nach Käufern gesucht, nach Leuten, die das übernehmen wollen. Dann ist wieder ein neuer Streit ausgebrochen zwischen den Investoren, weil die dann gesagt haben, verkauft doch einfach euer Intellectual Property, nur dieses Intellectual Property und macht den Rest der Firma zu, das ist mehr wert. Die anderen haben gesagt, nein, versucht die ganze Firma zu verkaufen. Die anderen haben gesagt, wir schließen alles, es ist over. Und in diesen letzten Wochen, und ich glaube, das war wirklich, also das fand ich auch extrem eindrücklich, ich würde so einen Stress nicht überstehen, aber ich meine, wie Lea, die da zufälligerweise sogar in Thailand war, es war eine der ersten Ferien nach ganz, ganz langer Zeit, mit ihrem kleinen Kind da Videocalls in Thailand zu machen, im Hotelzimmer, im Badezimmer des Hotelzimmers und versuchen, die eigene Firma praktisch noch über die Linie zu bringen. Also das war schon ein extremer Druck und das hatte dann auch entsprechende Folgen, sag ich mal, für Mental Health und für wie man überhaupt mit sowas umgeht. Und das war eigentlich, das war wie so der tote Punkt. Und dann kam eben der amerikanische Investor, der extrem viel versprochen hat, am Ende sehr wenig gehalten hat und dann begann praktisch das Drama nochmal intensiver zu werden.
Also ist der Investor, der ausgestiegen ist, ist das da, was du vorher gesagt hast, der hat dann irgendwann Zweifel gehabt an diesen Patent, genau. Und darum hat er gesagt, ich kann nicht so viel investieren. Und AWA an sich ist das eigentlich schon die letzte Hoffnung noch gewesen. Und man hat gedacht, den hat man jetzt, weil die Termsheet ist schon unterschrieben gewesen. Also das Learning für alle anderen Startups, es ist dann finito, wenn das Geld auf dem Konto ist. Und solange das noch nicht auf dem Konto ist, muss man noch weiter Alternativen suchen.
Es ist genau das. Ich würde sogar sagen, dass das Gründerteam, weil wenn da diese Summe nochmal geflossen wäre, also das waren wirklich einige Millionen, dann hätte man es vielleicht geschafft, dann hätte man die schwierige Zeit vielleicht überstanden. Aber wenn der Investor natürlich die Intellectual Property, also das ist ja der Kern der Firma, wie diese Daten analysiert werden, was man daraus schließt. Wenn das angezweifelt wird, und ich meine, das ist für die Gründer heute noch wie so ein bisschen ein Trauma, habe ich das Gefühl, also das verstehen sie auch nicht so richtig, steht alles in Frage. Oder wenn du den Kern deiner Firma so angezweifelt siehst, in so einer Extremsituation, also dann stehst du wirklich wie so vor einem riesigen Loch, oder? Und dann sind die ganzen Jahre, die du da vorher investiert hast, wirklich, ja, du stehst wie so vor dem Aus. Und ich meine, Lea von Bitter hat dann auch gesagt, ihr Fehler war wahrscheinlich auch so eine Überidentifikation mit diesem Startup, dass sie, das war so sehr ihr Leben, das war so sehr ihre Identität, dass sie war so verknüpft mit diesem AWA. Und als das dann alles auf der Kippe stand, also für sie stand wirklich auch so ein bisschen ihre Identität als Gründerin auf der Kippe.
Also das ist ja auch noch ein bisschen der Unterschied, glaube ich, eben wahrscheinlich zu ihren Mitgründern, oder dass man sich bewusst sein muss. Man sagt heute immer mehr als Gründer, musst du deine Gründerstory verkaufen, du musst im Vordergrund sein. Ich meine, heute eben wird sie als Person mit dem Startup und dem Aufstieg und Fall verbunden, obwohl sie ja nur eine von mehreren Mitgründern gewesen ist. Und von denen redet man eigentlich viel, viel, viel weniger.
Die kommen zwar auch im Buch zu Wort, aber du hast völlig recht, bei ihr zeigt sich ein sehr spannendes Phänomen. Auch als sie längst schon aus der Firma raus war, und sie wurde übrigens entlassen, als der Amerikaner praktisch übernommen hat, und sie hat die Firma verlassen, war praktisch 3 Jahre nicht mehr, hatte nichts mehr mit AWA zu tun, aber sogar 3 Jahre später, als Kundinnen Probleme mit ihrem Bracelet hatten, haben die Lea auf LinkedIn angeschrieben, haben sie gefragt, warum wird mein Bracelet nicht geliefert, ich verstehe meine Daten nicht. Und sie musste immer wieder sagen, Leute, ich habe nichts mehr mit dieser Firma zu tun, bitte lasst mich in Ruhe. Das heißt, sie wurde auch so ein bisschen verfolgt von diesem Image, das da aufgebaut wurde. Und ich meine, Lea hat heute eine neue Firma, hat ein völlig neues Business, aber immer noch, diese Story lässt sie nicht los. Und das finde ich schon auch speziell für andere Gründer und Gründerinnen. Sie empfiehlt beispielsweise sogar heute, identifizier dich nicht zu viel mit deinem Business. das geht nicht gut. Also das ist wirklich, da bezahlst du einen hohen Preis. Und ich würde wirklich sagen, sie hat einen Preis bezahlt, aber auch die anderen Gründer, die kommen auch im Buch natürlich sehr zu Wort. Mhm.
Ja, also das scheitert eben, wenn es jetzt gut gekommen wäre, dann hast du die Lorbeeren von dem, dass du damit identifiziert bist. Und wenn es scheitert, dann ist es halt wahrscheinlich das Risiko und so weiter halt einfach noch grösser.
Absolut.
Wo man eingeht. Hast du mit ihr mal darüber reden können, wie sich es für sie angefühlt hat, in dem noch Aufstieg? Also die Diskrepanz, die sie ja festgestellt hat, nehme ich an, von medial ist das immer noch genial und wir kommen dann noch Investorengeld darüber und gleichzeitig aber eigentlich haben wir intern so viele Probleme. Hat sie das so wahrgenommen oder hat sie gedacht, hey, wir lösen das eh alles oder es gehört einfach dazu im Startup und es geht uns gut? Oder hat sie das selber auch so ein bisschen in dieser Phase schon gemerkt?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil Lea Fontbitter und auch die anderen Gründer, das sind Leute, die haben extrem viel gearbeitet. Und ich fand eigentlich spannend, ich als Journalist kannte ja eigentlich nur die öffentliche Story, aber lustigerweise hat dieses Team eigentlich gar nicht so viel PR-Arbeit gemacht. Die Journalisten waren so besessen von diesem Startup und waren wirklich auch so besessen von dieser Gründerin. Und Lea hat Interviews gegeben. Es war auch wichtig irgendwie, dass eine Frau hier praktisch bei einem Femtech-Startup in der ersten Reihe steht, muss man auch dazu sagen. Aber Lea meinte eigentlich nein, weil sie hat ja in den USA gelebt. Sie hat vieles in der Schweiz gar nicht mitbekommen. Und in den USA war es ja nie so ein medialer Hype. Also da war sie eine von vielen. Und im Silicon Valley, ich meine, da triffst du jeden Tag wahrscheinlich Leute, die bekannter sind als Lea Fontbitter. Aber in der Schweiz ist es explodiert. Und die anderen drei Gründer, ich habe die auch gefragt, gab es eigentlich nie Eifersucht oder Probleme? Ich meine, immer sprachen alle nur über Lea. Und die waren da auch sehr abgeklärt und haben gesagt, nein, aus Marketing-Sicht und auch aus, erstens, sie ist gut darin, sind auch nicht alle Gründer und Gründerinnen. Und zweitens, es war gut fürs Produkt. Es war wirklich wichtig, dass hier jemand war, ja, der auch zu Kundinnen direkt sprechen kann, also im Grunde sagen sie, sie haben eigentlich sehr davon profitiert. Für Lea, glaube ich, war es dann schon teilweise too much. Also darüber spricht sie auch im Buch, Thema Mental Health bei Gründerinnen und Gründern. Es wird total tabuisiert, also dass man diesen Druck eben nicht so leicht wegsteckt, wie man es in der Öffentlichkeit immer darstellt. Also das kommt auch in dem Buch sehr ausführlich vor.
Wir kommen wieder auf Geschichte, also eben so nachher den Notverkauf. Wie ist denn der Stand gekommen? Also eigentlich ja tragisch, wenn man plötzlich merkt, man hat noch zwei Wochen, da hat man vorher schon länger irgendwie oder halt voll auf den Deal spekuliert, der dann nicht zustande gekommen ist. Und nachher gibt es aber so einen Notverkauf. Warum hat man dem zugestimmt? Oder was ist denn da versprochen worden von dem amerikanischen Investor?
Aber hatte zum Schluss eigentlich keine richtige Wahl mehr. Also es waren noch zwei Interessenten ganz am Ende. Beide haben eigentlich, es war auch kein Geld mehr im Spiel, also da ging es nur mehr darum, wir tauschen Anteile, wenn ihr die Milestones erreicht, dann werdet ihr wieder beteiligt, aber niemand hat Geld verdient mit diesem Deal. Und Kimon Angelides, das war ein amerikanischer Unternehmer, der hat viele Startups gegründet, der wollte so eine Art Femtech-Konglomerat aufbauen mit ganz vielen Frauengesundheits-Startups, und aber wäre ein Teil dieses Konglomerats gewesen. Der Deal war schlecht. Der Deal war ein Notverkauf. Das kam in der Presse damals auch nicht so richtig rüber. Ich muss auch selbstkritisch sagen, ich habe das damals auch nicht gesehen. Mein Artikel klang damals auch eher positiv. Und dann begannen eigentlich intern die Probleme, weil die Versprechen, die dieser Investor gemacht hat, die wurden nicht eingehalten. Es wurde nicht mehr investiert, es wurden Saläre nicht mehr bezahlt, es wurde versprochen, es wird niemand entlassen, es wurden Leute entlassen. Und am Ende wurde auch Lea, das ist eine interessante Szene in dem Buch, sie hat wie so ein bisschen, sie hat nicht oft mit diesem Investor gesprochen und dachte, ja gut, let's hope, let's wish for the best. Und irgendwann bekam sie eine E-Mail, wo drin stand, bitte erstell eine Kündigungsliste mit Leuten, die wir rauswerfen können. Wir müssen sparen. Und das widersprach so völlig dem, was ihr auch versprochen wurde, was sie sich auch erhofft hat. Ich meine, sie ist auch vor die Mitarbeitenden gestanden und hat gesagt, das ist ein super Deal, let's do this. Man muss als Gründer ja immer irgendwie positive Stimmung verbreiten. Und dann bekam sie diese Mail mit der Aufforderung, schreib eine Liste mit Leuten, die wir kündigen können. Und dann hat sie lange nicht reagiert und irgendwann hat sie eine Liste zurückgeschickt mit ihrem Namen an erster Stelle. Das heißt, sie hat sich selber zur Kündigung angeboten. Und dann war natürlich der Bruch mit dem Investor total. Also das heißt, seitdem, da war das Vertrauen dann natürlich nicht mehr da. Also das war wirklich auch ein Protest von ihr. Sie wurde dann auch entlassen und musste dann, das beschreibe ich auch im Buch, und darüber sprechen Gründer ja auch nicht gerne, sie musste dann zum RAF und musste, um ihre Rechnungen zu bezahlen, Antrag stellen, beim Arbeitsvermittlungszentrum. Der Antrag wurde abgelehnt, dreimal, weil das RAF ist nicht so extrem, es kommt nicht so häufig vor, dass Startup-Leute sich dort melden, weil das RAF verwechselt dann immer, sind die noch Anteilshaber, sitzen die noch im Entscheidungsgremium, wenn die zu viele Anteile haben, gibt's kein Geld. Und Lea bekam kein Geld mehrere Male und das heißt, sie musste praktisch, also sie ist wirklich, es war wirklich ein Aufstieg und Fall vom Startup-Superstar zu diesem Arbeitsvermittlungszentrum, wo du dann noch abgelehnt wirst. Also das war wirklich, glaube ich, der Tiefpunkt für sie. Und
hat sie in der Zwischenzeit irgendwann Geld verdient damit? Also hat sie irgendwann einen Anteil von sich selber verkaufen oder hat sie eben, am Schluss sieht man ja dann aus, von außen, dann ist man plötzlich auf Vermögenslisten präsent, wo sagen, ja, bei den vermögendsten Leuten in der Schweiz und man hat mehrere 10 Millionen und das ist halt 100% Firmenbewertung und in Wirklichkeit auf ihrem Konto ist das gar nicht angekommen.
Also Lea hatte zum Schluss ungefähr 1,4% der Firma, aber diese Anteile waren nichts mehr wert am Ende. Das heißt, sie ging raus wirklich mit null. Mhm. Sie hat mit dieser Firma, also sie wurde sicher nicht reich durch diese Firma und hat mit der Firma auch nie, also das Ende war wirklich mit leeren Händen, muss man so sagen. Mhm. Das Problem war auch, dem Investor ging dann das Geld wieder aus. Das heißt, sein großer Traum von diesem Femtech-Konglomerat ging auch nicht auf. Das heißt, es wurden dann wieder Leute entlassen. Es gab dann, ich habe auch mit Mitarbeitern gesprochen, was ja, Klammer auf, auch eine interessante Perspektive ist. Manchmal, man spricht nur mit den Gründern und Gründerinnen, aber es ist auch sehr interessant, die Startup-Mitarbeiter zu hören. Also wie nehmen die das eigentlich wahr? Da kommt ein neuer Investor, der bringt eine neue Strategie, plötzlich ist Lea weg. Also die sind ja oft wirklich vor dem, die haben so wenig Infos, weil sie ja nicht bei diesen Gesprächen dabei sind, müssen trotzdem den Laden am Laufen halten. Und das war auch extrem spannend, mit denen zu reden, also wirklich auch diesen Startup-Angestellten so ein bisschen die Stimme zu geben, weil die kommen wirklich nie vor. Also immer, wenn jemand scheitert, es geht um den Gründer, die Gründerin, aber die vielen Angestellten und aber hatte Dutzende, Hunderte, ich meine, über die spricht niemand. Mhm.
Also Notverkauf, dem sein Plan, erstens Versprechen nicht gehalten, zweitens der Plan von dem Investor hat auch nicht geklappt. Wie sieht AWA heute aus? Gibt es das überhaupt noch?
AWA hat ein sehr interessantes Nachleben gehabt. Man konnte dieses Bracelet bis vor einem Jahr noch online bestellen. Es wurde manchmal ausgeliefert, manchmal nicht. Man konnte diese Daten noch sich anschauen in dem AWA-Dashboard ungefähr bis letztes Weihnachten. Dann gab es einen großen Blackout, weil der Eigentümer die Cloud-Rechnung nicht bezahlt hat und dann waren alle Daten weg. Es gab dann wieder einen Riesenskandal. Der Blick hat getitelt, hat Leute interviewt, Kundinnen, die gesagt haben, meine Daten sind weg, was für ein Scheiß, jetzt deutlich gesagt. Und dann haben die Leute natürlich wieder Lea Fond wieder angeschrieben auf LinkedIn, wo sind meine Daten? Die hatte ja nichts mehr mit der Firma zu tun. Und die Firma ist dann wie so langsam verschwunden, praktisch aus der Öffentlichkeit. Und jetzt kommt so ein bisschen ein komplizierter Teil dieser Story, nämlich dass die Firma existiert in einem verschachtelten Konstrukt in den USA noch weiter. Mhm. In einem Konstrukt, das juristisch sehr schwer zu fassen ist, und das gibt's auch nur in den USA, wo du eine Insolvenz machen kannst. Es wird sehr technisch mit so einem ABC-Verfahren, das heißt, du machst so Schachtelkonstrukte und ein Teil hat die Intellectual Property, ein Teil hat diesen Teil der Firma, dass der andere Teil hat die Schulden und du kannst es dann wie so ziemlich interessant rummixen. Faktisch kann man das Armband heute nicht mehr bestellen. Während meiner Recherche hatte ich auch das Gefühl, verschwindet die Firma noch mehr aus der Öffentlichkeit. Und ich würde sagen, heute ist AVA wirklich tot, aber es war ein sehr langsames Sterben. Also diese Firma ist wirklich, war nicht tot zu kriegen.
Wenn wir, die Lea, hast du das vielleicht auch gefragt, sie würde fragen, ob sie den Notverkauf so wieder machen würde, oder ob sie in dem Moment lieber selber in eine Insolvenz würde, also in einen Konkurs würde, zumindest eben das schwierige Nachleben nicht mehr zu haben. Was würde sie machen?
Also wenn sie alles gewusst hätte, was danach passiert wäre, ja. Das Problem war, der Investor aus Amerika war ja, der hat sich ja so gut verkauft. Der hat ja wirklich Unglaubliches versprochen. Mhm. Wenn das alles eingetroffen wäre, dann wäre AVA heute Teil eines boomenden Femtech-Konstrukts, das die ganze Welt dominiert mit seinen Angeboten, die gesamte Palette der Frauengesundheit abdeckt mit Gadgets, Daten, Tools, KI. Das war das Versprechen. Und die Gründer hatten ja die Option, entweder wir schließen den Laden oder wir machen diese letzte Wette. Und Kimon Angelides war ja nicht irgendjemand. Der Mann hat, der hatte einige erfolgreiche Exits gemacht. Es gab bei dem einen oder anderen Startup dort auch, sage ich mal, juristisches Nachspiel. Aber der Mann war nicht, also es war nicht ein völlig unbekannter Investor. Man kannte den in der Schweiz nicht. Aber was der versprochen hat, war, klang natürlich großartig. Mhm. Und sie hat im Rückblick gesagt, wenn du die Wahl hast zwischen, wir machen den Laden dicht und jeder schreibt, aber es pleite, oder wir verkaufen in die USA, wir werden Teil eines großen Konglomerats, wir haben die Chance, die Frauengesundheit weltweit zu revolutionieren. Das ist natürlich sehr verlockend. Mhm. Niemand hätte gewusst, dass es so sehr scheitert.
Ja. Und wieder halt, was bei ihr haftet, ist eigentlich die Verbindung zwischen der Firma und ihr in der Öffentlichkeit, weil sie immer das Gesicht war und dann eben auch heute noch angeschrieben wird oder lange noch angeschrieben worden ist, wenn etwas nicht funktioniert hat. Mega schwierig. Stefan, mega spannende Geschichte. Jetzt hätte ich noch zwei Fragen an dich. Erstens, nochmal so ein bisschen von deiner Perspektive zusammengefasst, für Zuhörerinnen und Zuhörer, die Gründerinnen und Gründer sind oder sich das überlegen, was wären so Learnings, wo du ihnen mit auf den Weg gehst anhand von dieser Story? Wo muss man aufpassen?
Ich glaube, wenn man startet, ist die Zusammensetzung des Teams schon mal das absolut Entscheidendste. Ich glaube, da hatte AVA Glück, dass sie ein recht harmonierendes Team hatten, auch nicht immer, aber ich glaube, da kann man schon mal extrem viel falsch machen. Etwas, was Lea auch immer wieder erwähnt hat, sofort Verträge aufsetzen mit allen Eventualitäten, also mit Freunden gründen und dann hoffen, es kommt schon gut. Es wird nie gut. Zweitens würde ich sagen, wirklich das Thema Investoren. Ich habe ja auch in meinem Podcast, ich habe ja hunderte Startups interviewt und die haben immer eigentlich so gesagt, ja, wir suchen Geld, wir suchen Investoren. Aber das war immer so ein total unproblematischer Ansatz. Also, aber was ich hier erlebt habe, wie Investoren eine Firma auch kaputt machen können, durch Strategielosigkeit, durch Kommunikationsunfähigkeit, durch Inkompetenz. Also das fand ich schon krass. Und das ist auch so ein Tabu, dass man den Investor, der einem Geld gibt, den darf man ja nicht kritisieren. Mhm. Also hier würde ich wirklich den Gründern raten, wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt, bei einem Investor nichts wie weg. Das wird nur schlimmer. Und was ich wirklich auch empfehlen würde, ist, es klingt irgendwie paradox, weil man immer empfiehlt, du musst dich total identifizieren und du musst dich Tag und Nacht reinhängen, aber sich überidentifizieren mit dem Startup kann extrem schief gehen. Und ich glaube, Lea von Bitter ist ein Extrembeispiel. Ich glaube, das passiert nicht vielen, was ihr passiert ist, aber das Thema Mental Health, also da war Lea, muss ich auch sagen, sehr offen, dass sie da wirklich Szenen geschildert hat, wo sie mit Panikattacken zu kämpfen hatte, wo sie das ganze Thema wirklich, das war ja auch nie in der Öffentlichkeit, oder? Und ich würde wirklich sagen, den Gründern heute, schaut auf eure mentale Gesundheit, identifiziert euch nicht über mit eurem Projekt, weil es die Chance, dass es scheitert, ist einfach extrem hoch. Und dann das eigene Scheitern mit dem Scheitern des Startups nicht zu verbinden, das ist extrem schwierig.
Wenn nicht sogar unmöglich. Letzte Frage, die ich noch hätte, ist, du hast jetzt ganz viel erzählt, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde oder mehr wie eine Dreiviertelstunde über das ganze Thema geredet. Warum sollten wir jetzt das Buch trotzdem noch lesen? Oder für, was bietet das Buch noch, für wer ist das geeignet, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
Ich glaube, es ist für Leute, die einfach diese Startup-Szene auch ein bisschen verstehen wollen, also was da für Dynamiken stattfinden, wie das wirklich abgeht, weil auch in dem Format, das ich lange gemacht habe, ich habe viele Startups-Porträts geschrieben. Es wird dann natürlich oft so ein bisschen idealisiert, es wird auch ein bisschen schön geredet in der Startup-Welt. Und ich glaube, in diesem Buch kann man wirklich so ein bisschen einen Reality-Check bekommen. Was läuft wirklich ab und was sind so ein bisschen die echten Schattenseiten?
Perfekt.
Aber auch das Motivierende. Ich meine, ich bin ja auch fast schon ein bisschen besessen von dieser Story, weil sie viel sagt einfach über dieses Gründerleben, diese Begeisterung, dass jemand 10 Jahre an so einem Projekt arbeitet, das dann an die Wand fährt. Ich meine, das braucht schon extrem viel. Und das haben diese Gründer wirklich geboten. Und Lea von Bitter natürlich auch.
Ja, und Erfolg und Scheitern ist halt einfach extrem nah zusammen. Und es kann in beide Richtungen kippen. Also hey, ich bin mega gespannt auf das Buch, oder wenn ich es dann selber darf lesen. Und ich wünsche dir einen ganz guten Launch vom Buch. Nochmal zum Sagen, man kann das Buch bereits jetzt vorbestellen, Aurel Füssli und so Buchhandlungen. Man bekommt es dann am 1. September ausgeliefert und ja, am 1. September sollte es auch in allen Buchhaltungen eigentlich zu finden sein. Darum sehr viel Erfolg. Danke vielmals, hast du das mit uns geteilt. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das spannend gefunden habt, auch mal so über eine Geschichte zu reden, dann meldet euch unbedingt, dann gibt es vielleicht weitere so Themen wie mit dem Stefan. Danke vielmals dir und ganz schönen Tag.
Danke, Nico.
Tschüss. Ciao.